hatte denn man um das Wort?
Ja, ich sage erstmal Hallo, Ni Hao auf Chinesisch. Schön, dass so viele gekommen sind. Ich will was erzählen zu einem nicht so erfreulichen Thema, nämlich dem Kampf zwischen den USA und China um die Hegemonie in der Welt, die durchaus kriegsträchtig ist, wenn nicht weltkriegsträchtig. Also, wir alle hören ja seit längerem schon von einem neuen kalten Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Und auch jetzt im laufenden Ukraine-Krieg ist immer häufiger zu hören, dass die eigentliche weltpolitische Auseinandersetzung noch ansteht, nämlich die zwischen den USA und der von Ihnen angeführten westlichen Welt und dem erneut zu einer Großmacht aufgestiegenen Reich der Mitte. Zur Begründung erheben die Politiker der USA heftige Anklagen gegen den chinesischen Staat. Demzufolge verstößt die Volksrepublik systematisch gegen den regelbasierten Handel und hat ihren Aufstieg in den letzten Jahren auf sehr unfaire Geschäftspraktiken gegründet. Mittels ihrer Hightech-Angebote soll sie angeblich fremde Industrien und Staaten ausspähen. Da kennen die USA ja sonst nichts davon. Die Volksrepublik soll protestierende Bürgerinnen in Hongkong niederprügeln lassen, gegenüber Taiwan eine Drohkulisse aufbauen, neokolonialistisch agieren gegenüber afrikanischen und asiatischen Staaten und überhaupt wolle sie eine neue autoritäre Weltordnung errichten. Der, ich würde sagen, moralische Höhepunkt dieser Anklagen heißt, China wird des Genozids an einer ethnischen Minderheit, den Uigurinnen, bezichtigt. Gut, wenn man sich das alles so vor Augen hält, dann dürfte, glaube ich, hier in dieser Runde doch vielen klar sein, dass autoritäres Regieren für die USA per se kein Grund für Feindseligkeiten ist. Das Mutterland von Demokratie und Menschenrechten hat schon Herrscher von ganz anderem Kaliber zu Freunden erklärt, wie den Saudi-König Salman, den ägyptischen Putschgeneral al-Sisi oder auch selbst an die Macht gebracht, wie seinerzeit mal den Schah im Iran oder Pinochet in Chile. Und auch bei Menschenrechtsverletzungen gegen Minderheiten, ja selbst bei Genoziden, mal jetzt nur mal angenommen, das sei in China so, wie es in den westlichen Medien unter Bezug auf hiesige Quellen gemeinhin dargestellt wird, ich möchte da später noch mal ein bisschen drauf eingehen, sind die US-Präsidenten nicht gerade zimperlich, wenn es ihnen geopolitisch in den Kram passt. So hat der türkische Partner, NATO-Partner Erdogan mit Panzern und Bomben gegen die Kurden freie Hand. Frage also, womit hat sich China, an dem US-amerikanisches Kapital in den letzten Jahren enorm viel profitiert hat, eigentlich diese unerbittliche Feindschaft der USA verdient, die dann irgendwann sogar einen dritten Weltkrieg wert sein soll? Und die Antwort auf diese Frage lautet, China zieht diese Feindschaft auf sich, weil es sich so überaus erfolgreich in die US-amerikanische Weltgeschäftsordnung integriert hat. Das hört sich paradox an und das ist sehr erklärenswert. Dazu ein kurzer, ich versuche es wirklich kurz zu halten, aber historischer Rückblick. Die Sozialistische Volksrepublik hat sich nach 1978, das war übrigens 2 Jahre nach Maos Tod, für westliches Kapital geöffnet und in der Folge sukzessive ihre vorherige Art der Planwirtschaft aufgegeben. Ausländische und zunehmend auch chinesische Firmen verdienen seitdem mit Waren aller Art, die chinesische Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen fertigen, sehr viel Geld am Weltmarkt. Dass der Zufluss von Kapital aus den erfolgreichen kapitalistischen Ländern nicht zur üblichen, nenne ich das mal, Karriere eines Entwicklungslands geführt hat, Die besteht ja normalerweise in Ausverkauf des nationalen Reichtums, zunehmende Verschuldung, IWF-Diktaten, Failing States. Dass das also in China nicht so gelaufen ist, das ist eigentlich ein welthistorischer Ausnahmefall. Dessen Gründe liegen in der Größe des Landes und in der Öffnungsstrategie der Kommunistischen Partei Chinas. Diese Kommunistische Partei hat zunächst nur spezielle Teile ihres Landes für auswärtige Kapitalanlagen zur Verfügung gestellt. Für das anlagesuchende ausländische Kapital, das einerseits mit Sonderkonditionen gelockt wurde, billige chinesische Arbeitskräfte, schlechte Arbeitsbedingungen, wenig Unternehmenssteuern, gab es von chinesischer Seite her strikte Auflagen. Es musste sich chinesische Partner suchen, sogenannte Joint Ventures machen. Es musste Technologietransfer zulassen und lokale Zulieferer mit einbeziehen. Und mit diesen Vorschriften hat Chinas Führung für die Entwicklung eigener, weltmarkttauglicher Unternehmen im Land gesorgt. Ein weiterer wichtiger Punkt, die chinesische Währung wurde an den Dollar gebunden, ausländisches Finanzkapital zunächst mal nicht zugelassen. Das ändert sich gerade. Dass die internationalen Kapitale und ihre Staaten im Falle Chinas solche Restriktionen hingenommen haben, sind ja auch mit allen Wassern gewaschen und gute Verhandler, aber dass sie das hingenommen haben, das lag an der Attraktivität, die die Aussicht auf diesen letzten großen weißen Fleck in der kapitalistischen Weltkarte für sie dargestellt hat. Ein Land dieser Größenordnung, das nicht nur über ein riesiges Angebot an Billigarbeiterinnen, sondern auch über 1,3 Milliarden potenzieller Konsumentinnen verfügte. Das war schlicht so perspektivreich, dass keiner sich leisten wollte und konnte, bei diesem neuen Gold Rush nicht dabei zu sein. Gegen die populäre Behauptung von der Nützlichkeit zufließenden Auslandskapitals ist also festzuhalten. Es müssen schon eine ganze Reihe von Bedingungen zusammenkommen, damit dieses für ein zu spät in den Weltmarkt eintretendes Land, der Weltmarkt ist ja gewissermaßen fix und fertig und wird seit 150 Jahren von den etablierten kapitalistischen Nationen für sich benutzt, für ein solches zu spät in den Land Mittel seiner Entwicklung wird und nicht nur den Kapitalgebern dient. Das ist jetzt natürlich eine total, ich sag mal, kurze, grobe Zusammenfassung. Wer das genauer nachlesen will, dem kann ich eben wirklich mein Buch empfehlen. China ist auf diese Art und Weise nach und nach und durchaus einige Friktionen inbegriffen, selbst zu einem relevanten Teil des Marktes geworden. Westliche Firmen finden heute dort einen wesentlichen Teil ihrer lohnenden Anlagemöglichkeiten. Wir kennen das alle gut, wenn uns die Umsatz- und Gewinnbilanzen von VW, Mercedes, BMW und so weiter vorgelesen werden. Und sie finden da einen sich immer noch stark erweiternden Markt für ihre Produkte. Und gleichzeitig machen es die aus China importierten billigen Konsumgüter möglich, die Lohnabhängigen hier in den westlichen Ländern mit sehr geringen Löhnen und Sozialtransferleistungen abzuwarten. Wir sollten uns schon klar machen, dass weder die deutschen Löhne noch das Überleben der Hartz-IV-Empfängerinnen möglich wäre ohne chinesische Klamotten, Schuhe, Spielzeug und dass die Extraprofite deutscher Pharmaunternehmen nicht unwesentlich auf den China produzierten Wirkstoffen beruhen. Daneben kauften chinesische Firmen inzwischen auch Hightech-Produkte, für die es in den westlichen Ländern keine, jedenfalls so kostengünstigen Alternativen gibt. Mit diesem über jetzt schon einige Jahrzehnte anhaltenden Wachstum eines Standorts hat sich auch der chinesische Staat erhebliche Mittel verschafft. Steuern und ein stetiger Zufluss an harten Devisen durch Warenexport und Kapitalzufluss haben ihm eine beträchtliche Ausweitung seiner Haushaltspolitik erlaubt und damit eine beschleunigte Förderung von Wachstum, unter anderem in seinen bis noch nicht kapitalistisch entwickelten Provinzen, die ziemlich planmäßig in Wert gesetzt werden. Gleichzeitig verwendet China viel Geld seinem Devisenschatz, der zeitweise auf über 3 Billionen US-Dollar angewachsen war, größte Schatz sozusagen in der Menschheitsgeschichte, verwendet es diese Mittel für ausgreifende Infrastrukturmaßnahmen, Projekt Neue Seidenstraße. Da komme ich auch später noch mal ein bisschen mehr drauf. Um seinen Unternehmen Zugriff auf Rohstoffe und Absatzmärkte zu sichern. In Asien, Europa, Afrika und Amerika. Und, nicht verwunderlich, damit hat das Land auch seinen politischen Einfluss weltweit massiv gesichert. Wenn man das zusammenfasst, lässt sich feststellen, die ehemalige sozialistische Volksrepublik hat also erreicht, was die Vereinigten Staaten oder überhaupt die westlichen Staaten den entkolonialisierten Ländern der Dritten Welt nach 1945 so generös versprochen haben. Entwickelt euch, hieß ja damals das Motto. Sich zu entwickeln, selbst reich und mächtig zu werden, auf Augenhöhe zu den etablierten Nutznießern dieser Welt aufzuschließen. Und eben das halten vor allem die USA nicht aus. Denn das hatten sie weder vorhergesehen noch gewollt, als sie Chinas Öffnungspolitik sich so freudig begrüßt haben. Das zeigt auf alle Fälle noch einmal, wie die damals kursierende Vorstellung von den Entwicklungsländern nicht gemeint war. Das einzige Land, das es sozusagen in dieser Vorstellung geschafft hat und jetzt sogar zum Mond fliegt, wird jedenfalls nicht gerade mit Beifall begrüßt und es gilt auch nicht als Modell für andere. Rückschluss, das macht unmissverständlich deutlich, welchen Anspruch die USA an, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ihre Welt haben. Sie verlangen, dass der Nutzen aus der Weltordnung zuerst und eindeutig ihnen. Ich habe jetzt auch den Begriff Weltordnung verwendet. Im Moment ist ja dauernd die Rede von der regelbasierten Weltordnung. Fragen wir uns mal, was ist das eigentlich, diese regelbasierte Weltordnung? Auch dazu noch mal einen kurzen Blick in die Vergangenheit. Nach 1945, nachdem Deutschland also mit zwei Versuchen gescheitert war, sich wesentliche Teile der Welt territorial unterzuordnen, hatten die siegreichen USA nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues Prinzip eingeführt. Und das hieß globale Freiheit für Handel und Kapitalverkehr in einer Welt konkurrierender souveräner Staaten. Eine Ordnung, deren Spielregel ihnen, also den USA, als modernster und als produktivster kapitalistischer Macht nach allen Gesetzen der Konkurrenz den ökonomischen Nutzen garantieren sollte. Das richtete sich, nachdem eben die Konkurrenten Deutschland und Japan mit ihren Eroberungsplänen fürs Erste erledigt waren, einerseits gegen den kolonialen Exklusivbesitz ihrer westlichen Verbündeten, Großbritannien und Frankreich. Und das richtete sich andererseits vor allem gegen den sozialistischen Staatenblock, der die westlichen Unternehmen einfach aussperrte und auf seine Art wirtschaftete. Gegen dessen Führungsmacht, oder der SSR, haben die USA mit ihren Alliierten am Atlantik und Pazifik den Kalten Krieg auf die Tagesordnung gesetzt. Und dann auch mit einigen heißen Stellvertreterkriegen in Korea, Vietnam und so weiter geführt. Diese Auseinandersetzung haben die USA 1990 dank ihrer überlegenen Aufrüstung gewonnen. Ihre kapitalistische Ökonomie konnte die Kosten des Wett- bzw. Todrüstens besser verkraften als die sozialistische Planwirtschaft. Die Sowjetunion hat in der Folge abgedankt und die Freiheit des Geschäftemachens gilt seither wirklich global. Die USA sind seitdem die unbestrittene und alleinige Weltmacht. Allerdings gibt es innerhalb dieser schönen, jetzt aus Sicht der USA, post-sowjetischen Weltordnung inzwischen doch einige Problemfälle. Die deutsch-dominierte EU ist zu einem potenten Konkurrenten aufgestiegen und wird ja von den USA auch entsprechend durchaus angegangen mit Handelskriegen, vielleicht sogar auch härteren Sachen. Nord Stream 2 lässt grüßen. Russland hat sich im Innern rekonstituiert nach den Jahren des rapiden Zerfalls und bringt sich seit dem Syrienkrieg auch weltpolitisch wieder in Erscheinung. Vor allem aber macht China den USA den Nutzen aus ihrem Weltgeschäft mehr und mehr streitig und ist zudem politisch souverän genug, um sich nicht unterordnen zu müssen. So hat sich für die USA ein Widerspruch ganz besonderer Art herausgebildet. Sie brauchen China für das Wachstum ihrer Unternehmen und sie leiden gleichzeitig an dieser Abhängigkeit und den Konsequenzen, die das für ihren Standort hat. Sie brauchen Chinas Weltmarkterfolge und den chinesischen Staat, der mit den erwirtschafteten Devisen immerhin die ihr amerikanischen Staatsschulden kauft, mit denen die USA die Kriege der letzten Jahre finanziert haben. Und sie finden genau das zugleich unerträglich. Sie profitieren sogar von den Aufbauleistungen, die China den ärmeren und vom Westen nach 1990 mit Desinteresse behandelten Ländern in Asien, in Afrika und in Südamerika zukommen lässt. Unter anderem in der Pandemie mit seinen Impfstoffen. Und gleichzeitig wollen sie genau das nicht haben, weil es ihre unangefochtene Stellung als Weltmacht untergräbt. Das ist also der Widerspruch, der sich ergeben hat, nachdem China sich erfolgreich in diese globale Weltordnung, von den USA gestiftete globale Weltordnung integriert hat und da als kapitalistischer Staat erfolgreich ist. Die Konsequenz daraus: Die USA versuchen sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln aus dieser Zwickmühle zu befreien. Schon vor Trump gab es diverse Anläufe der US-Präsidenten mit diesem Ziel. Bei den Beitrittsverhandlungen Chinas zur WTO, das war also schon Anfang der 2000er Jahre, und danach mit einer Reihe von Dumpingklagen innerhalb der WTO. Dann, indem die USA im Zuge der Finanzkrise ein verstärktes Gewicht Chinas im IWF blockiert haben, mit der Konstruktion diverser Freihandelsabkommen, die sich ziemlich deutlich gegen China gerichtet haben, TPP und TTIP, Sie erinnern sich vielleicht, die ja dann von Trump aus anderen Erwägungen heraus gecancelt wurden. Dass einige außenpolitische US-Aktivitäten Staaten aufs Korn genommen und schwer geschädigt haben, die gute Handelsbeziehungen zu China unterhielten. Ich nenne mal den Iran, den Sudan und Libyen, ist sicher auch kein Zufall, sondern sagen wir mal zumindest ein gewollter Kollateralschaden. Donald Trump hat die Palette der US-Bemühungen dann stark erweitert, massive Schutzzölle, ein Gesetz, das chinesische Firmenkäufe in den USA unter Aufsicht stellt, Nötigung amerikanischer Unternehmen, ihre Investitionen in die US-Heimat zurückzuverlagern, Neuauflage der COCOM-Liste, die im Kalten Krieg den Export militärisch nutzbarer Technologie verhindert hatte, und eine Strategie des Decoupling, also eine Möglichkeit, die ökonomischen Beziehungen zu entkoppeln, um notfalls alle ökonomischen Beziehungen zum chinesischen Feindstaat unterbrechen zu können. Und Donald Trump hat begonnen, den Technologiekonzern Huawei zu bekämpfen, das modernste chinesische Kapital, das ja gerade dabei war, viele westliche Staaten mit seiner 5G-Technik auszurüsten, die für viele künftige Schritte bei der Digitalisierung von Produktion, beim Transport, bei der Kommunikation und so weiter gebraucht wird und die als Schlüsselindustrie wie als Herrschaftsinstrument in der künftigen Konkurrenz der Unternehmen wie der Nationen eigentlich unverzichtbar ist. Joe Biden hat von Anfang an deutlich gemacht, dass er die China-Politik seines unmöglichen Vorgängers konsequent weiterverfolgt. Das Motto seiner China-Politik heißt extremer Wettbewerb und ist gleich mit einer Verordnung gestartet, der zufolge US-Regierungsbehörden nur im eigenen Land erstellte Waren und Dienstleistungen kaufen dürfen. Da handelt es sich um eine Größenordnung von 600 Milliarden Dollar. Der zulässige Anteil im Ausland hergestellter Bauteile wird gesenkt, Ausnahmegenehmigungen erschwert. Neue Sanktionen sollen die Entwicklung der chinesischen Halbleiterindustrie verhindern. Das ist in mehreren Wellen immer weiter verschärft worden. Dafür wird US-Firmen und solchen, die US-Technik verwenden, also überlegen Sie mal, für wen das alles zutrifft auf der Welt, jegliche Zusammenarbeit mit Chinas Chip- und Speicherherstellern untersagt und US-Amerikanerinnen sogar mit Entzug ihrer Staatsangehörigkeit gedroht, wenn sie in chinesische Dienste treten. Bemerkenswert an diesen Kämpfen der Weltmacht. Sie offenbaren, dass den USA ihr bisheriges Konkurrenzmittel etwas abhanden kommt. Bisher waren sie die Macht, die auf Freiheit im Welthandel und dem Abbau aller Zollschranken beharrt hat, schlicht weil sie die kapitalistisch produktivste Ökonomie waren oder sind und auf diese Art und Weise überall in der Welt Geschäft machen konnten oder finanzieren konnten. Damit also sicher den meisten Profit erzielt haben. Bisher waren sie die Macht, die allen anderen Staaten modernste Technik verkaufen konnte. Und jetzt? Jetzt nötigen oder bestechen sie andere Nationen und auch eigene Unternehmen, nicht bei China zu kaufen. Da ist also ein ganz neuer Zustand eingetreten. Die Vereinigten Staaten sind dabei durchaus in der Lage, einiges für diese Politik in die Waagschale zu werfen. Die Drohung mit ökonomischen Nachteilen ist für jedes Land dieser Welt eine extrem heikle Frage angesichts dessen, was seine Kapitale und Banken in den USA erwirtschaften und angesichts dessen, was ein eventueller Ausschluss vom internationalen Finanzmarkt bedeuten kann, auch wenn man gar nicht unmittelbar mit oder in den USA handelt. Ich möchte sagen, das ist also nicht wirkungslos, diese Drohung. Aber gleichzeitig mit dieser Politik der Drohungen untergraben die amerikanischen Politiker selbst die Prinzipien der Weltordnung, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet haben. Souveräne Staaten, die in freier, kapitalistischer Konkurrenz nach ihrem Vorteil streben. Für dieses Prinzip steht seit seinem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2017 inzwischen der chinesische Präsident Xi Jinping ein. Und das ist ein deutlicher Ausdruck dessen, welche Nation im Augenblick den Nutzen aus der von den USA geschaffenen Weltordnung zieht. Insofern steht aus US-Sicht ein Übergang zu härteren Bandagen an. Das ist auch gewissermaßen ein Eingeständnis, dass die Versuche ökonomischer Erpressung, Schutzzollpolitik und was ich eben aufgeführt habe, dass das nicht so richtig wirkt. Ein Bestandteil US-amerikanischer Außenpolitik besteht zurzeit im Schmieden antichinesischer Bündnisse. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2020 hat der damalige amerikanische Verteidigungsminister Mark Esper die Europäer zu einer klaren antichinesischen Allianz gedrängt. Der laufende Ukraine-Krieg sorgt auch in diesem Fall für Fortschritte. Im Sommer 2022 wurde China beim NATO-Gipfel zum strategischen Gegner ernannt. Mit dem Militärbündnis Quad haben die USA eine Allianz der Staaten Australien, Japan und Indien ins Leben gerufen. Und gleichzeitig wird Russland, mit dem China in den letzten Jahren eine militärische Kooperation eingegangen war, durch die US-Strategie eines unerbittlichen Stellvertreterkriegs in der Ukraine massiv geschwächt. Dazu kommt noch was anderes. Die Unterstützung separatistischer Bewegungen ist schon immer ein probates Mittel gegen lästige konkurrierende Staaten gewesen. Allgemein gesprochen handelt es sich bei separatistischen Bewegungen um die politische Deutung unbefriedigender Lebensverhältnisse als Resultat einer falschen, weil nicht dem eigenen Volk der jeweiligen Ethnie entsprechenden Herrschaft. Eine Deutung also, in der vor allem die soziale Frage ethnisiert wird, in einigen Fragen auch religiös überhöht wird. Diese Art von Kritik ist in der modernen Welt der Nationalstaaten, in der es ja fast überall nationale oder ethnische Minderheiten gibt, weit verbreitet. Sie stellt gewissermaßen eine Variante, eine Form von staatlichem Idealismus dar, weil darauf gesetzt wird, dass eine eigene, souveräne Herrschaft gleichzusetzen sei mit einer Verbesserung der Lebensverhältnisse. So, und das hat sich jetzt zwar in unzähligen Fällen als Illusion herausgestellt. Genannt seien nur die afrikanischen Staaten nach ihrer Entkolonialisierung oder die ehemaligen Sowjetrepubliken. Das ändert allerdings überhaupt nichts daran, dass die angesichts von Kapitalismus und Staatenkonkurrenz geradezu notwendig aufkommende Unzufriedenheit der Leute mit ihren Lebensverhältnissen immer wieder diese Form annimmt. Und genau daran setzen staatliche Konkurrenten, staatliche Rivalen jetzt berechnend an. Auch das ist nichts Neues. Man denke nur an den von der EU und gerade Deutschland geförderten Zerfallsprozess in Jugoslawien. Mit so einer Politik der Unterstützung von separatistischen Bewegungen kann man ja den staatlichen Gegner an einem sehr empfindlichen Punkt treffen, nämlich der staatlichen Hoheit. Und man verwickelt ihn damit in unproduktive Auseinandersetzungen bis hin zu Bürgerkriegen. In Chinas westlicher Provinz Xinjiang unterstützen die USA zurzeit den islamistischen Teil der muslimischen Uiguren. Hier tritt der Separatismus in dschihadistischer Form auf. Ich erinnere da mal kurz an einige Ereignisse. Jörg Kronauer hat das sehr genau zusammengetragen. Im Juli 2009 gab es ein Pogrom in Urumqi gegen Han-Chinesinnen mit 134 Toten, viele von ihnen brutal erschlagen. 2013 ein Selbstmordattentat auf dem Tiananmen-Platz in Beijing, ausgeübt mit einem SUV, 3 Tote. 2014 ein regelrechtes Massaker am Bahnhof von Kunming, bei dem 8 Attentäter 31 Passantinnen umgebracht haben mit Messern. Ein Überfall auf ein Regierungs- und Polizeigebäude in Kaschgar, bei dem 37 Zivilistinnen gestorben sind. Dann ein Überfall auf eine Kohlemine in Aksu mit 50 toten han-chinesischen Arbeitern. All das ist also in so, diese ganzen dschihadistischen Anschläge sind also gelaufen in China und dann haben am 6.11.2020 die USA ETIM, das ist die Organisation der uigurischen Dschihadisten, aus ihrer Terrorliste entfernt. Auf die hatten sie 2001 im Rahmen ihres Kriegs gegen den Terrorismus gesetzt. Schluss daraus: Gegen die Volksrepublik gerichteter Dschihadismus ist nach der Auffassung Washingtons seitdem wieder legal. Das war ein Zitat von Jörg Kronauer aus seinem Buch Der Aufmarsch 2022. Die Führung der Volksrepublik nimmt diese Kampfansagen der USA zur Kenntnis und sie hält mit ihren Mitteln dagegen. Sie setzt dabei auf das Gesetz der Konkurrenz und versucht, größere Wachstumspotenzen zu mobilisieren. Insofern könnte man sagen, sind tatsächlich Frieden und Entwicklung, so nennt die chinesische Regierung ihre Ziele in ihren Weißbüchern zur Sicherheitspolitik, für sie die Erfolgsmittel auf dem Weg zur erneuten Weltmachtstellung. Solange das so weitergeht, solange sie ihr Wachstum gewissermaßen ungestört unter Friedensbedingungen fortsetzen kann, geht sie davon aus, dass es wie eine Art Naturereignis laufen wird, dass die chinesische Wirtschaft immer mehr wächst und der chinesische Staat immer mächtiger wird. Und das sollen die USA genauso wie eine Art Naturereignis hinnehmen. Zu diesem Programm gehört selbstverständlich auch eine nachholende Aufrüstung. Vor allem will die chinesische Führung Sicherheit für ihre Import- und ihre Exportrouten als ihr entscheidendes ökonomisches Mittel. Die will sie sich nicht durch eventuelle Boykottmaßnahmen der USA stören lassen, wie sie aus vielen Fällen der jüngeren Geschichte bekannt sind und wie Chinas Strategen sie angesichts der zunehmenden Konkurrenz der beiden Mächte vorhersehen. Der Ausbau kontinentaler Verbindungswege im Zuge der neuen Seidenstraße ist ein Teil des chinesischen Umgangs mit diesem Problem. Insofern, als da ja die Transportrouten zum einen Teil, das ist der kontinentale Teil der Seidenstraße, von den Schifffahrtsrouten auf Eisenbahnstrecken, ganze 6 werden da parallel gebaut durch den eurasischen Kontinent, verlagert werden sollen und damit unangreifbar gemacht werden sollen. Der andere, der liegt in der Aufrüstung der chinesischen Marine und dem Versuch, mit einer vorgelagerten Stützpunktpolitik zumindest einige Verteidigungslinien in relativer Nähe zur chinesischen Ostküste zu ziehen. Das ist ja auch die am meisten industrialisierte und ökonomisch deshalb wichtigste Region Chinas. Das wird auch gemacht gegen die US-Stützpunkte in Japan, wo noch 54.000 US-Soldaten stationiert sind, mehr als in jedem anderen Land. Mehr als die Hälfte davon in Okinawa auf halber Strecke zu Taiwan. Weitere Stützpunkte haben die USA auf den Philippinen und auf Guam. Guam ist übrigens eins der weltweit 17 Territorien, die die Vereinten Nationen als Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung listen. Dieses Territorium hat sich die USA seit dem Zweiten Weltkrieg als Außengebiet für ihre Truppen untergeordnet. Diese Verteidigungslinien, die die Chinesen bauen auf der einen Seite und die Stützpunkte der USA auf der anderen Seite, bilden den Kern des vor etwa 10 Jahren neu eröffneten sogenannten Inselstreits, bei dem China einige völkerrechtlich umstrittene Inseln in Besitz genommen und militärisch zu so einer Art unsinkbaren Flugzeugträgern ausgerüstet hat. Die Volksrepublik war und ist nicht gewillt, im Konflikt um diese Inseln einzulenken. Und das auch nicht um den Preis der angedrohten Verschlechterung der Beziehungen und sogar einer eventuellen militärischen Konfrontation mit der Weltmacht USA, die in diesem Fall sehr prinzipiell agiert und das Recht der Freiheit der Meere für sich geltend macht. Die chinesische Führung ihrerseits hat zwar gewisse diplomatische Angebote gemacht, indem sie den militärischen Charakter ihres Inselausbaus sozusagen verharmlost hat, kleingeredet hat und umweltpolitische Zielsetzungen betont, um die Situation von sich aus nicht zu verschärfen. In der Sache aber ist sie hart geblieben. China lässt sich keine Eindämmung von Ansprüchen bezüglich dieser Inseln bieten, nicht von seinen Nachbarn und auch nicht von der existierenden Weltmacht USA. Man sieht daran, auch die Volksrepublik agiert in diesem Streitfall sehr prinzipiell. Sie exerziert daran exemplarisch ihr ungehindertes Recht auf einen weiteren weltpolitischen Aufstieg und dessen militärische Absicherung. Und sie will dieses Vorgehen international anerkannt bekommen. Und das gilt umso mehr für den Fall Taiwan, dass die Volksrepublik als abtrünnige Provinz betrachtet. Das ist übrigens ein Standpunkt, der ihr im Ein-China-Prinzip durch die USA vertraglich auch anerkannt wurde. Allerdings war das in Zeiten, in denen Washington China noch aus dem sozialistischen Block loseisen wollte. Heute ist das diplomatische Spiel mit einem souveränen Taiwan und dessen militärischer Aufrüstung als unsinkbarem Flugträger vor Chinas Küste für die US-Strategen viel zu verlockend, um sich um die völkerrechtlichen Zusagen von gestern zu kümmern. Und so wird die Welt um einen weiteren Brennpunkt bereichert. Zu diesem Fall Taiwan, wer sich dafür näher interessiert, kann ich nur sagen, dass ich im Overton-Magazin und auch bei Telepolis dazu ziemlich ausführliche Artikel geschrieben habe und es sich da sicher lohnt, die mal aufzurufen. Ja, wenn man das alles vor Augen hat, kann man eigentlich nur ein Fazit, ein Resümee dieser Überlegungen ziehen. Und das heißt, die Perspektive heißt Krieg. Es ist nämlich wirklich gegen alles Geschwätz von Chimerika oder einem globalisierten Welthandel zum Nutzen aller. Wird an der Auseinandersetzung zwischen den USA und China ein weiteres Mal deutlich, dass die Konkurrenz um den Nutzen aus dem kapitalistischen Welthandel ihrer Natur nach ausschließend ist und dass sie deshalb in letzter Instanz feindlich und kriegsträchtig ist. Dieser neue, kalte und vielleicht demnächst auch heiße Krieg ist für die USA als Weltmacht, die ihre einzigartige Stellung durch den Aufstieg Chinas essentiell bedroht sieht, die unvermeidliche Konsequenz über alle Parteigrenzen hinweg. Und man sieht es ja vielleicht auch darin, dass der einzige Einwand, relativierende, bremsende Einwand gegen den gerade laufenden Ukraine-Krieg, ja heißt, nicht verzetteln, jetzt nicht die Kräfte gegen Russland schon frühzeitig verbrauchen, die werden an ganz anderer Stelle benötigt für die Auseinandersetzung mit China. Soweit vielleicht mal das, was ich zu erzählen habe. Und ja, ich hoffe auf Ihre Fragen, Ihre Einwände, Ihren Widerspruch in einer Diskussion.
Jetzt ist